Themenstark, aufbauend auf dem Kaufkraft-Entscheider-Talk. In diesem Format widmen wir uns einem Schwerpunktthema und beleuchten es über mehrere Folgen hinweg. Praxisnah, fokussiert und mit echten Einblicken aus erster Hand. Für alle, die verstehen wollen, was den Einkauf wirklich antreibt. Nach unserem bisherigen Schwerpunkt Sicherheit und Verteidigung richten wir den Blick jetzt neu aus auf künstliche Intelligenz. Ein Thema, das den Einkauf grundlegend verändert. Von Prozessen über Entscheidungen bis hin zu völlig neuen Möglichkeiten. Was bedeutet KI konkret für den Einkauf? Welche Chancen entstehen? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Und wie lässt sich das Potenzial sinnvoll nutzen? Los geht's mit unserem neuen Themenschwerpunkt Künstliche Intelligenz. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Wir hören uns.
Liebe Einkaufsinteressierte, herzlich willkommen zu einer weiteren themenstarken Ausgabe des BME-Podcasts, in der wir wieder tiefer gehen. In dieser und weiteren Folgen von Themenstark, dem Kanal von Kaufkraft, sprechen wir über das aktuelle Top-Thema künstliche Intelligenz, das derzeit im Einkauf eigentlich alle auf Trab hält. Mein Name ist Florian Klemann, ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München. Einkaufsfragen beschäftigen mich seit über 25 Jahren und ich freue mich, wieder mit Ihnen abzutauchen. Unser heutiger Gast gibt uns dabei allerdings keinen Deep Dive im klassischen Sinne, sondern wird uns eher zum Start des neuen Leitthemas der themenstarken Staffel zu KI eine Einordnung zu dem Thema geben, worauf man zu achten hat. Und dafür gibt's eigentlich oder uneigentlich keinen passenderen Gesprächspartner als Patrick Glauner. Der ist nämlich Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf, der in Forschung, Beratung und Netzwerkarbeit das Thema KI global weiterentwickelt. Das darf man, glaube ich, sagen. Herzlich willkommen, Patrick.
Ja, hallo.
Patrick, ich hatte es gerade schon gesagt, wir wollen heute gar nicht so sehr sozusagen Deep Dive KI gehen, sondern eher mit deiner Expertise fokussiert auf das Thema KI Status Quo einordnen, aber auch Impulse für die Community geben. Wir hatten das Vergnügen schon vor gut 2 Jahren, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Nichtsdestoweniger, stell dich doch vielleicht zu Anfang einfach kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Woran arbeitest du? Bevor wir dann in die inhaltlichen Themen gucken.
Sehr gerne. Patrick Launer, mein Name. Ich mache KI seit so 15 Jahren in ganz unterschiedlichen Rollen. Ich habe mal ein paar Jahre am CERN in Genf gearbeitet, also bei der Europäischen Organisation für Kernforschung. Habe da KI vorangetrieben, war auch in der Industrie, unter anderem bei der Krones AG, dem Weltmarktführer für Abfüllanlagen, habe da KI vorangetrieben, war im Consulting und vieles weitere. Und seit 6 Jahren bin ich Professor an der TH Deggendorf und mache da sehr technische Lehre zu KI. Es geht meine Vorlesung darum, wie baue ich KI-Systeme, wie zum Beispiel Bildverarbeitungssysteme, also Computer Vision als Vorlesung, aber auch Grundlagenthemen wie Algorithmen und Datenstrukturen, auch Spezialthemen wie dann Big Data, Quantencomputing und so weiter. Dann bin ich neben der Professur auch viel als Unternehmensberater tätig und helfe Unternehmen, KI zu kommerzialisieren. Und dann habe ich über die Jahre bemerkt, dass alles steigt und fällt, auch abhängig von der politischen Lage. Und so bin ich auch zunehmend aktiv im Bereich Politikberatung und war unter anderem mehrfach im Deutschen Bundestag als Sachverständiger in Anhörungen.
Ich glaube, das unterstreicht nochmal deine Kompetenz und auch den Grund, warum wir dich nochmal angesprochen haben. Gerade schon erwähnt, vor 2 Jahren warst du schon mal zu Gast. Erstmal danke, dass wir dich nochmal ansprechen durften und dann Blick in die inhaltliche Perspektive. Damals gefühlt war generative KI gerade noch relativ frisch. Irgendwo haben viele vielleicht sogar dran geglaubt, dass das Thema eher so ein Hype ist, der dann auch relativ stark wieder abschwingt. Ich kann das nicht feststellen, aber bin auch kein Experte. Wie bewertest du das heute? Welche Entwicklung hat das Thema KI in den letzten Jahren genommen? Wo sind Meilensteine aus deiner Sicht gewesen? So gern ein grober Überblick.
Das Ende 2022, ChatGPT rauskam, hat dem Thema KI massiv geholfen, um es zu popularisieren. Generative KI war eigentlich wiederum nichts Neues. Es gibt ja Verfahren der generativen KI seit mindestens den 70er Jahren. Neuronale Netze werden auch schon seit vielen Jahren verwendet für die Generierung. Aber mit ChatGPT ging das dann alles ein Stück einfacher, ein Stück besser. Mehr Leute konnten es nutzen und es hat dem Thema KI sehr viel Beschleunigung gegeben. Da sehen wir jetzt ganz viele tolle Anwendungen. Ein bisschen so eine Gefahr ist, viele nutzen jetzt den Begriff ChatGPT so als Synonym für KI. Da muss man immer auch sagen, es gibt nicht nur Sprachmodelle. Und die Sprachmodelle sind jetzt auch nicht das Allheilmittel für alle Probleme. Es gibt noch viele, viele andere Verfahren. Aber dennoch ist diese Popularisierung des Begriffs KI sehr positiv. Und wir sehen, dass es natürlich auch Riesenauswirkungen jetzt auf den Arbeitsmarkt gibt. Auch Leute, die sich lange sicher gefühlt haben wie Softwareentwickler, sind jetzt betroffen. Ich habe da schon vor vielen Jahren vor diesen Entwicklungen gewarnt und habe gemeint, da muss man sich drauf vorbereiten, mitgestalten. Die, die da frühzeitig drauf sind, sind jetzt ganz vorne. Und die, die das verschlafen haben, haben jetzt große Probleme. Ist aber auch wieder insgesamt dann sehr spannend, wenn wir einfach durch KI in ganz unterschiedlichen Branchen Potenziale heben können und produktiver werden. Ich finde, das sind sehr spannende Zeiten.
Ja, also ganz klar nicht mehr der Hype oder das Strohfeuer, sondern eher verstetigt und noch intensiviert. Auch aus meiner Sicht, wie gesagt, eine hohe Dynamik. Für mich als Außenstehender aber manchmal nicht so richtig zu greifen. Du hast gerade gesagt, so irgendwie die Popularisierung durch ChatGPT. Ja, aber gefühlt überschlagen sich ja auch die technischen Möglichkeiten bzw. die Anwendungspotenziale. Also was sind da auch so aus Hintergrundblick die Treiber von dieser Entwicklung, dass jetzt plötzlich so viel mehr, so viel schneller und so viel auch qualitativ hochwertige Anwendungen möglich sind oder zumindest scheinen?
Also es gab natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten methodische Fortschritte. Das ist hilfreich. Rechenzeit wurde viel, viel günstiger, wo wir haben natürlich auch viel mehr Daten als früher und wir können die jetzt viel günstiger in die KI-Verfahren reinstecken. Es gibt viele vortrainierte Modelle, muss also nicht immer das Rad neu erfinden. Was aber auch einfach ein Beschleuniger ist, dass wir jetzt viel mehr KI-Experten auf dem Markt haben, als wir das noch vor 5 oder 10 Jahren hatten, weil es sind ja dann auch viele neue Studiengänge entstanden, viele neue Vorlesungen, auch an meiner Hochschule, auch an deiner Hochschule. Und da sind natürlich mittlerweile Absolventen der ersten Jahrgänge auf dem Markt und setzen auch KI massiv um. Das ist sowas, wo ich von Anfang an, als wir diese Studiengänge gestartet haben, drauf sehr gewartet habe und habe gesagt, wenn die dann mal alle auf dem Markt sind und setzen auch KI um, weil nur methodische Fortschritte, mehr Rechenzeit, mehr Daten, das hilft ja auch nicht. Ich brauche ja auch Leute, die es umsetzen. Und die gibt's halt jetzt immer mehr. Und deshalb, das ist so ein ganz wesentlicher Beschleuniger. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kostendruck durch, seien es jetzt politische Krisen, aber auch durch andere Dinge, wie jetzt schlichtweg durch den demografischen Wandel, wo die Unternehmen mehr tun müssen.
Vielleicht noch da eine vertiefende Frage. Wir haben gerade den Namen schon genannt. Du hast auch gerade völlig richtig gesagt, ne? ChatGPT ist A, noch nicht mal synonym zur Firma, OpenAI. Das wiederum ist beides nicht synonym für KI. Jetzt wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir auf die Sprachmodelle gucken, ne, hat dann Google dann durchaus nachgezogen. Also kannst du da auch so ein bisschen in die Wettbewerbsperspektive gehen, auch was so Investitionen in Rechenzentren, ne? Das hört man ja jetzt auch immer wieder, dass das auch in Zukunft kritische Infrastruktur ist, auch Standortfaktor. Also kannst du da noch so ein bisschen einordnen, was so auf dieser Anbieter von KI-Seite an Treiber und Entwicklungen sind, Investitionstätigkeiten, Investitionsrichtungen, die sich da ergeben?
Ja, als Ende 22 ChatGPT herauskam, dann hieß es, Google sei völlig abgeschlagen bei KI. Das ist meiner Meinung nach von Anfang an völliger Unsinn gewesen. Es ging bei Google auch nie um die Suchmaschine. Wenn man in die frühen Jahre von Google zurückschaut, es ging immer um KI bei Google. Und Suchmaschinen waren eben ein Weg, wie man schnell KI auch in die Masse der Anwendungen gebracht hat. Google war immer ein KI-Unternehmen. Die haben auch Sprachmodelle gebaut, aber halt auch viele andere Dinge. Bei den Sprachmodellen sind die jetzt natürlich sichtbarer, als die bis da Ende 22 waren. Es gibt viele andere Wettbewerber. Open Source hat sehr stark nachgezogen. Das sind aber alles Momentaufnahmen und es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Aber ich denke so für einen Großteil der Anwendungsfälle ist es relativ Jacke wie Hose, ob ich jetzt ChatGPT oder Perplexity oder ein Verfahren von Google nehme. Für die meisten User ist es, glaube ich, relativ zweitrangig. Das ist mal so auf der Anbieterseite. Natürlich sind da Rieseninvestitionen geflossen, auch letztes Jahr, als Trump seine zweite Amtszeit gestartet hatte, entstand dieses Stargate-Projekt, wo verschiedene Unternehmen sich committed haben, 500 Milliarden in KI-Recheninfrastrukturen zu investieren. Andere haben dann auch noch nachgezogen. Es gab dann mal so Studien vor einiger Zeit, die meinten, wenn man anschaut, was die Big Tech Unternehmen in Infrastruktur investiert haben, damit sich das rechnet, müssten sie so mittelfristig einen zusätzlichen Umsatz zusammen von 400 Milliarden pro Jahr generieren, also on top auf den jährlichen Umsatz. Diese 400 Milliarden on top bei den Big-Unternehmen zusammen pro Jahr, das ist herausfordernd, aber es ist auch grundsätzlich möglich. Und deshalb die Amortisierung, die kommt, die ist eigentlich in vollem Gange. Was man sich aber immer fragen muss, brauche ich immer diese riesen Recheninfrastrukturen überhaupt? Brauche ich große Sprachmodelle? Wenn man da natürlich den Jensen Huang sieht, der meint, es geht nur noch um Tokens, es geht nur noch um Sprachmodelle. Ich habe ihn letztes Jahr auch mal zu einem Gespräch getroffen. Er ist schon ein gutes Marketing-Genie. Und je mehr große Sprachmodelle wir nutzen, desto mehr Hardware brauchen wir von ihm. Aber es gibt halt viele Alternativen, viele andere Modelle, die wesentlich günstiger sind, die je nach Anwendungsfall sogar besser als diese großen Sprachmodelle sind. Und da müssen wir einfach die passenden Verfahren auswählen, die möglichst günstig sind und auch den passenden Return on Investment haben.
Super, weil da hast du auch meiner nächsten Frage schon vorgegriffen, die mir noch zu diesem Zusammenhang Wettbewerb auch der KI-Anbieter so ein bisschen, ja, so ein Leseeindruck gewesen ist, dass eben diese Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle doch stark bezweifelt wird, umso spannender hier gleich diese Perspektive zu bekommen. Jetzt haben wir so ein bisschen das Umfeld beleuchtet, wo wir herkommen, wo wir mittlerweile auch angekommen sind. Lass uns gerne auch mit deiner Breite, deiner Perspektive in die inhaltliche Sicht gehen. Also wo liegen die Top-Themen und Schwerpunkte der KI-Anwendung, würde ich wahrscheinlich eher sagen. Was ist so State of the Art beziehungsweise Up and Coming? Ne, du hast gerade gesagt, generative KI, sicherlich immer noch ein wichtiges, sehr Mainstream-lastiges Thema. Gleichzeitig ne, sind sowas wie Agenten, Chatbots, auch die Superintelligenz wird immer mal wieder als Teilbereich der KI, sage ich mal, an die Wand geschrieben. Ordne das gerne mal für uns ein. Welche Themen sind da? Welche Up and Coming? Welche vielleicht schnelle Brüter sozusagen, die auch wieder verglühen?
Ja, also die KI-Agenten sind natürlich im Markt angekommen. Ich tue mich persönlich mit dem Begriff KI-Agent sehr schwer, deshalb ist es auch ein Begriff, den man wenig aus meinem Mund hört, weil der Begriff KI-Agent ist auch wieder nichts Neues. Wenn man in so Standardliteratur schaut, taucht er da seit Jahrzehnten auf. Was hat er beschrieben? Die eigentliche KI, die etwas tut. So wie der Begriff heute verwendet wird, beschreibt er ein bisschen was anderes. Da geht's aber auch um was Sinnvolles, weil wenn wir uns diese großen Sprachmodelle anschauen, ich fütter einen Prompt rein und bekomme was raus. Was rauskommt, kann Text sein, ein Bild, ein Video. Und das ist auch alles sinnvoll, aber was mache ich mit dem, was da rauskommt? Beispielsweise ein Text. Ich muss ja irgendwas aus diesem Text ableiten, konkrete Handlungen, vielleicht eine E-Mail verschicken, eine Datei verschicken, Datei verschieben, was auch immer, ein SAP-System antriggern. Und das macht ja das Sprachmodell allein nicht und es muss am Ende konkrete Handlungen ausführen. Und das ist der Punkt, wo das, was heute als KI-Agent bezeichnet wird, ins Spiel kommt, was genau das tut. Und das ist aber eigentlich auch wieder nichts Neues. Vor so 10 Jahren hat man viel von Robotic Process Automation gesprochen. Am Ende sind die KI-Agenten sowas Ähnliches. Es geht aber halt darum, diese Workflows am Ende auch mit Sprachmodellen zu verbinden, was sehr sinnvoll ist für bestimmte Anwendungsfälle. Aber das ist nicht so, dass plötzlich diese ganzen Workflows von alleine entstehen und die KI-Agenten alles von alleine herausfinden. Ich muss natürlich überwiegend immer noch die Workflows auch festlegen und habe dann da drin eine Automatisierung. Aber es gibt auch dieses AI-Washing, das ist ein Begriff, was einfache Software war, hat man dann KI genannt, was eine einfache KI war, ist jetzt ein KI-Agent, jeder macht es nur noch KI-Agenten. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und schauen, was steckt dann wirklich dahinter.
Ja, wobei das tatsächlich ja auch genau solche Einordnungen wie von dir helfen. Jetzt zur Superintelligenz, da frage ich auch ehrlicherweise als interessierter Laie nochmal nach, was müsste man darunter verstehen?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Sie hören diesen Podcast mit Spannung und freuen sich über neue, wertvolle Impulse? Dann wissen Sie, aktuelle Informationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur im Einkauf, sondern in allen Bereichen Ihres Unternehmens. Doch bei der Vielzahl an Quellen von Zeitungen, Fachbüchern und Fachzeitschriften über Datenbanken und Einzeldokumente bis hin zu Lizenzen und Normen wird es schnell unübersichtlich. Bis zu 50 Millionen Produkte, unterschiedliche Lizenzmodelle und laufende Preisveränderungen machen die Informationsbeschaffung zur echten Herausforderung. Die Lösung? Ein starker Partner, eine zentrale Plattform und ein klar strukturierter Prozess. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Jetzt entdecken, wie einfach professionelles Informationsmanagement sein kann mit Schweizer Fachinformationen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim Hören.
Jetzt zur Superintelligenz, da frage ich auch ehrlicherweise als interessierter Laie nochmal nach, was müsste man darunter verstehen? Wir sind noch nicht im Ausblick, der ja typischerweise in den Podcasts auch mit vorkommt, aber trotzdem, ne, irgendwie wabert der Begriff so als Next Big Thing, manchmal sogar als Drohszenario durch die Welt. Du kannst sowas immer sehr nüchtern und sachlich einschätzen. Tu das gerne bitte.
Ja, der Begriff Superintelligenz ist schwer zu fassen, weil es für den natürlich keine abschließende Definition gibt, so wie es auch keine abschließende Definition für KI gibt. Jeder stellt sich was anderes drunter vor. Was dann oft der Glaube ist, man würde dann solch eine Superintelligenz erreichen. Da gibt es ja auch viele unterschiedliche Begriffe. Ein Begriff, den ich persönlich gerne verwende, ist dann Artificial General Intelligence, also so eine allgemeine KI. Was bedeutet das? Wir sehen natürlich schon seit vielen Jahren, dass KIs in bestimmten Anwendungsfällen viel, viel besser sind als Menschen, aber eben halt nur in diesem Anwendungsfall. Und für einen anderen brauche ich mir eine andere KI. Und so eine Artificial General Intelligence würde es erlauben, dass eine KI in der ganzen Breite von Problemen besser ist als der Mensch. Und der Zeitpunkt, wo man so etwas erreicht, da spricht man oft von der sogenannten technologischen Singularität in der Literatur. Und es gibt aber auch viele andere Begriffe und die sind alle nicht wirklich definiert. Und was dann das Verständnis ist, wenn man so etwas erreicht hätte, dann wäre das vielleicht die letzte große Erfindung des Menschen, weil so etwas könnte sich ja dann immer schneller noch selber weiterentwickeln und würde immer wieder besser werden. Wie weit ist so etwas weg? Das weiß keiner so wirklich. Es wird ja immer mal wieder so fantasiert, diese Artificial General Intelligence sei nur noch 2-3 Jahre entfernt. Das hat man aber auch schon vor 2-3 Jahren gesagt. Jetzt sagt man Twitter das so ein bisschen dann wie auch bei so Kernfusion nur noch so und so viele Jahre. Und wenn die abgelaufen sind, läuft die Uhr wieder von vorne los. Ich glaube persönlich, dass sowas extrem weit weg ist, weil nur größere Sprachmodelle und mehr Daten, das hilft uns gar nicht, da dran zu kommen. Wir bräuchten methodisch völlig neue Ansätze, die einfach sehr weit weg sind. Natürlich gibt es andere, die behaupten, sie seien fast dran an der Artificial General Intelligence. Es gibt manche, die behaupten, das gäbe es heute schon. Aber dann wird es oft wieder sehr schmal definiert und nicht in der Breite. Also jeder definiert es anders und hat es dann plötzlich schon erreicht. Und da muss man einfach ein bisschen so den Hype von der Realität trennen. Ich persönlich finde es toll, wenn KI-Verfahren immer besser werden und wenn wir ein Stück Richtung Artificial General Intelligence kommen, ist es auch, glaube ich, eine große Chance. Die Gefahr ist immer dann, dass sich sowas alles verselbstständigen würde. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine Fiktion aus Science-Fiction-Filmen. Wir legen weiter die Systemgrenze von sowas fest und das kann nicht plötzlich seine Grenzen überwinden. Mag in absolut ferner Zukunft natürlich passieren, aber das ist so weit weg, dass wir es heute auch nicht produktiv verhindern könnten, weil es einfach zu viele Schritte auf dem Weg dahin gibt, die wir überhaupt erst gehen müssen.
Ich glaube, in den Terminator-Filmen wäre es schon längst so weit gewesen. Insofern lehnen wir uns da mal einigermaßen beruhigt zurück. Aber zurücklehnen ist vielleicht auch eine Überleitung zu einer nächsten, vielleicht auch kritischen Frage. Na, jetzt haben wir gefragt, du hast es wunderbaren Überblick gegeben, was State of the Art ist, welche Technologien da in der Diskussion sind. Welche davon sind denn angekommen? Also wie würdest du gerade jetzt mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei deutschen Unternehmen das einordnen, inwieweit sich dieser KI auch in einem sinnvollen Maß erfolgreich öffnen?
Ja, also, dass KI-Systeme verwendet werden, das war ja schon lange auch vor den großen Sprachmodellen so. Wir nutzen alle seit Jahrzehnten Spamfilter, die sind auch basierend auf KI. Was jetzt natürlich in den letzten Jahren immer besser in Unternehmen integriert wurde, sind die großen Sprachmodelle, beispielsweise durch Systeme wie Copilot oder das Unternehmen ihr eigenes GPT haben. Natürlich, viele haben das noch nicht und nicht jeder nutzt es richtig, aber es ist schon was, was in immer mehr Unternehmen doch ankommt. Das ist sehr sinnvoll, dass man irgendwelche Workflows automatisiert hat, ist eigentlich auch nichts Neues. Da brauche ich an vielen Stellen auch keine KI. An manchen Stellen wird man dann mehr KI-Agenten einbauen. Aber die KI-Agenten sind jetzt natürlich auch nicht das Allheilmittel für alle Probleme. Da gibt's sinnvolle Anwendungsfälle und viele kann ich vielleicht durch eine klassische Automatisierung genauso und viel günstiger lösen. Das ist halt immer wichtig, sowas in bestehende Prozesse zu integrieren und zwar so, dass es auch wirklich einen Mehrwert schafft und deshalb immer zuerst die menschliche, dann die künstliche Intelligenz. Und ich kann noch so tolle KI-Verfahren bauen, wenn ich sie nicht integriert bekomme in bestehende Prozesse, helfen sie mir auch wenig. Und das ist auch das, wo es oft dran scheitert bei den Unternehmen, sowas in bestehende Prozesse einzubauen, in bestehende Infrastrukturen. Das ist eines der großen Hindernisse. Es gibt natürlich noch andere Hindernisse, das heißt der Betriebsrat in einem Unternehmen, aber das ist nochmal ein eigenes Thema.
Wobei tatsächlich vielleicht das auch noch eine interessante und wichtige Perspektive ist. Also worin siehst du die Gründe, warum KI nicht weiter sind? Woran kranken KI-Projekte, die du begleitest oder vielleicht noch mehr die, die du nicht begleitest, auch mit dem Hinblick darauf, was unsere Einkaufskolleginnen und Kollegen davon lernen können?
Ja, also es gibt so, natürlich in der Presse liest man immer KI, das ist alles so toll, das löst jetzt alle Probleme. Und dann gibt es so Studien, die sagen, dass ganz viele KI-Projekte scheitern. Als ich das erste Mal solche Studien gesehen habe, vielleicht vor 10 Jahren, hieß es, 80% aller KI-Projekte würden scheitern oder zu nichts führen. Und mittlerweile sagen manche Studien bis hin zu 95%. Also dieser Prozentsatz ist noch gestiegen in den letzten 10 Jahren. Jetzt kann man sich fragen, warum? Ein Grund ist natürlich, weil immer mehr Leute jetzt KI ausprobieren wollen, wo es auch keinen Sinn macht. Und genau das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Projekte scheitern, weil man mit KI als Lösung kommt und nicht Probleme löst, sondern Probleme schafft. Und ich finde es zwar ganz toll, wenn Unternehmen sagen, wir wollen jetzt ganz viel KI machen. Ich bin KI-Professor. Als Berater sage ich halt, wir müssen Probleme lösen und nicht mit Technologie kommen, die vielleicht an bestimmten Stellen nicht benötigt wird. Deshalb, wenn ich berate, schauen wir uns die Probleme an im Unternehmen und dann schauen wir, ob KI eine Lösung sein kann. Teilweise muss man vielleicht aber auch mal einen Geschäftsprozess neu denken. Teilweise muss man den vereinfachen, weil für einen schlechten Geschäftsprozess hilft mir die KI auch nur noch wenig. Manchmal reichen 2, 3 Regeln und ja, manchmal brauche ich natürlich ein komplexes KI-Verfahren oder ein großes Sprachmodell. Projekte scheitern, weil Leute zu stark mit Lösungen kommen, zu wenig in problemorientiert arbeiten. Leute versuchen dann plötzlich alle möglichen Daten in Sprachmodelle wie ChatGPT zu schmeißen, wie zum Beispiel irgendwelche Zeitreihen, Vorhersagen und so weiter. Dafür sind diese Modelle gar nicht gebaut. Dafür brauche ich ganz andere Verfahren, die wesentlich günstiger auch sind, die funktionieren besser. Und natürlich muss man bei den Projekten mit den passenden Experten zusammenarbeiten. Nur weil jemand Soziologie studiert hat und KI schreiben kann und auf LinkedIn schreibt, ich bin jetzt KI-Experte, wird man so keine Probleme gelöst bekommen. Und da gibt es natürlich eine Inflation der KI-Experten. Man muss mit den passenden Leuten arbeiten. Wenn man mit den passenden Leuten arbeitet, dann kommt man auch von dem 95% gescheitert hin vielleicht zu 95% erfolgreich. Und das darf alles aber kein Overengineering sein. Ja, manchmal brauche ich die großen Sprachmodelle, aber das betrifft vielleicht auch 10-20% meiner Projekte. Bei vielen anderen Projekten ganz andere Verfahren, ganz andere Probleme, was auch übrigens dann alles noch viel, viel günstiger ist, als wenn man da überall große Sprachmodelle einbaut. Und dieses breite Methodenwissen, das ist halt wichtig, wenn man dann mit KI-Experten arbeitet, dass die nicht nur ChatGPT bedienen können, sondern wirklich wissen, wann brauche ich welches Modell und wie integriere ich das in bestehende Prozesse, Abläufe und Infrastrukturen.
Jetzt danke für die Einordnung und auch die Tipps. Ich glaube, ne, es gibt ja diesen Spruch, der Hammer sieht überall Nägel, ne, und vielleicht sehen dann gerade selbsternannte KI-Experten auch überall nur KI als Lösung. Finde ich super, dass du das hier auch sachlich einordnest. Jetzt bist du Professor für KI, deswegen kein ausgewiesener Einkaufsexperte. Umgekehrt wissen wir aus der gemeinsamen Vergangenheit, aber eben auch dem ersten Podcast und so weiter, dass du dem Thema Einkauf nicht völlig fremd bist. Hast du da noch spezielle Tipps? Du kennst die Community, wie gesagt, ein bisschen die Prozesslage, ein bisschen, wie man dort das Thema KI auch da ein bisschen stärker noch in die Gänge bringen könnte?
Ja, Aufbau von Wissen ist, glaube ich, essentiell, gerade dass in so einer Organisation auch jeder ein bisschen Verständnis für KI entwickelt, für Datenanalysen, um dann auch bessere Anwendungsfälle zu finden. Ich glaube, das ist essentiell. KI ist eben ein Thema, das nicht nur die Führung oder ein KI-Team betrifft, es betrifft jeden. Und es gibt halt viele Vorbehalte gegenüber KI am Ende auch, wie das sei alles nicht transparent, die KI würde Fehler machen und lauter solche Dinge. Und da muss man zuhören und das Ganze auch begegnen. KI-Verfahren können transparent gemacht werden. Manche sind von Natur aus transparent, dass die Fehler machen. Ja, Menschen machen aber auch Fehler. Man kann das aber bei KI-Verfahren, glaube ich, ganz gut auch quantifizieren und verbessern. Die KI-Verfahren lernen übrigens die Fehler auch aus Daten, die Menschen mal fehlerhaft erstellt haben. Das muss man auch immer dazu sagen. Aber es gibt da auch so ein richtig gutes Buch für den Einkauf. Guter Freund von mir, Christian Mandl, arbeitet bei Roland Berger, neuerdings auch im Partnerbereich. Der hat mal vor so ein, zwei Jahren ein tolles Buch geschrieben zu Procurement Analytics, was da im Springer Verlag erschienen ist. Ich glaube, wenn es dann um spezielle Fragen des Einkaufs geht, verweise ich sehr gerne auf sein Buch.
Ja, dann muss ich dafür sorgen, dass du mein Buch noch kennenlernst.
Deine Werke kenne ich auch, aber die sind ja schon an vielen Stellen beworben. Deshalb habe ich jetzt nochmal genau, auf was Fremdes verwiesen.
Passt, natürlich. Ja, dann lass uns nochmal den Blick so aus dem Pragmatismus in die Zukunft drehen. Baustellen sind noch zuhauf da und trotzdem steht, das haben wir ja auch eingangs schon herausgearbeitet, das Thema KI nicht still und irgendwelche Moratorien, die immer mal wieder zur Diskussion gebracht werden, sind ja nicht ernsthaft und absehbar. Von daher kannst du ein bisschen in die Glaskugel gucken, worauf dürfen wir uns, können wir uns in den nächsten Jahren beim Thema KI einstellen? Wo sind Entwicklungen, die du siehst?
Ja, aus methodischer Sicht muss man halt eines sagen, die meisten Verfahren aus dem maschinellen Lernen, die wir heute nutzen, basieren auf Korrelationen, dass irgendwas in den Daten korreliert. Interessant sind aber eigentlich Kausalitäten. Das ist ein Thema, das im Bereich Machine Learning existiert, aber unterentwickelt ist. Und grundsätzlich wären Kausalitäten viel, viel interessanter, weil wir könnten dann wirklich bessere Aussagen machen. Wir könnten auch besser aus weniger Daten lernen. Wir hätten weniger Probleme rund um Bias in den Daten. Und da gibt es Forschung, aber noch zu wenig. Auch zu wenige Kollegen beschäftigen sich mit kausalen Lernverfahren. Und da sehe ich persönlich ein ganz großes Potenzial drin, weil immer größere Sprachmodelle, für die wir nicht genug Daten und nicht genug Strom haben, irgendwann ist da natürlich ein Plateau erreicht. Und mit diesen kausalen Verfahren, glaube ich, können wir noch viel, viel besser werden. Was man jetzt natürlich auch zunehmend beachten muss, sind regulatorische Anforderungen rund um KI. Der AI Act wurde vor 2 Jahren verabschiedet, wird ja jetzt Stück für Stück auch scharf geschalten. Ich habe vor dem AI Act auch immer gewarnt in dieser Form, weil einfach die Gefahr einer Überregulierung absolut präsent ist. Viele Auflagen, alles sehr angstgetrieben, viel zu viele Anforderungen, die auch keiner versteht. Man muss jetzt aber compliant sein. Und wie kann jetzt auch ein Mittelständler oder jemand, der nicht KI als Kernbusiness hat, diesen AI Act durchdringen? Nicht wirklich. Dafür ist er viel zu lange, viel zu komplex. Und das sehe ich eigentlich auch die Verbände in der Verantwortung, da zum Beispiel Checklisten zu erarbeiten für die Unternehmen in ihrer Branche. Bedeuten die Anforderungen des AI Acts eben was anderes, als wenn man in eine andere Branche geht, also wenn man jetzt vom Procurement, dem Einkauf rausgeht, sagen wir hin zu Materialwissenschaften. Da geht's ja um ganz andere Probleme. Und da sind die Regeln aus dem AI Act vielleicht anders zu verstehen. Und deshalb solche Checklisten, die können schon mal helfen. Jetzt ist auch die aktuelle Koalition dabei, sich zu überlegen, wer eigentlich die Aufsicht in diesem AI Act hätte. Das Ganze läuft jetzt auf die Bundesnetzagentur hinaus, die aber auch mit anderen Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeiten kann. Dazu hatten wir letzte Woche Montag eine Anhörung im Bundestagsausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung, wo ich auch als Sachverständiger mit dabei war. Vielleicht können wir auch die Anhörung hier irgendwie verlinken oder drauf verweisen. Und diese Aufsichtsstruktur, die wird halt jetzt noch dann per Gesetz beschlossen in absehbarer Zeit. Und der AI Act ist bindend. Ich hoffe natürlich auf eine Vereinfachung, am besten auf die Abschaffung. Es gibt diesen Omnibus, der jetzt auf europäischer Ebene beraten wird, aber da geht es eigentlich nur darum, schlechte Regeln, schlechte Fristen ein bisschen nach hinten zu verschieben. Man geht nicht wirklich das Ganze an. Und wenn man dann sagt, es ist eigentlich ein schlechtes Regelwerk, wir verschieben das jetzt um ein Jahr, das löst ja nicht das Problem. Das ist so das, wo ich mir eigentlich wünsche, dass da die Politik auch mal aufwacht und sagt, wir müssen das radikal reformieren, weil das in der jetzigen Form nicht funktioniert.
Hast du dann noch einen Tipp für Einkäufer, speziell abwarten und hoffen, dass weniger reguliert wird, ist ja sicherlich nicht die Strategie, die du empfehlen würdest.
Ja, man muss sich schon mit dem AI Act beschäftigen und manche Teile des AI Acts sind ja schon scharf geschalten. Es geht ja jetzt nur um weitere Fristen. Jeder muss reingucken, da gibt es auch eine Pflicht. Jeder, der KI einsetzt, der KI entwickelt, KI anbietet, muss compliant sein. Vielleicht kann da auch der BME mal ein paar Best Practices herausgeben, wenn es noch nicht der Fall ist. Vielleicht hat man da schon mal was herausgegeben. Und am besten halt auch Richtung Checklisten, was man beachten muss. Wo falle ich dann in welches Risiko mit meinem Anwendungsfall? Was muss ich da beachten? Diese Checklisten werden nicht 100% Compliance herbeiführen, aber vielleicht 95%, was schon mal Unsicherheit reduziert und Kosten auch reduziert.
Super. Danke, dann glaube ich, kriegt der BME hiermit die Hausaufgabe, an dieser Checkliste zu arbeiten. Ich sage aber nicht sozusagen, was der BME zu tun hat, sondern ich sage einfach, danke Patrick Launer, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit diesem extrem breiten und tiefen Wissen zu KI, glaube ich, einen sehr guten Refresher zu dem Thema zu machen, den wir, wie gesagt, gerne als Auftakt für unsere KI-bezogene Themenstarkreihe nutzen. Merci dir.
Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich wünsche den Zuhörern allen viel Erfolg mit ihrer eigenen KI-Reise.
Sie hörten Kaufkraft, themenstark. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.